wenn du verletzt bist oder generell eine schwere Zeit durchmachst, sollst du nicht warum Gott fragen, sondern wozu.
So dieses Herzensvertrauen, dass Gott mir nichts Gutes vorenthält. Mhm. Und dafür ist Gott auch bereit, dass Schlechtes in meinem Leben passiert. Mhm. Weil das eben, ich sag mal, das schärfste Schwert ist, um auch mich dann zu schleifen. Ich bin so froh, einen Gott zu kennen, wo ich einfach so fest weiß, der meint es gut mit mir und der liebt mich wirklich. Der hat es mir bewiesen am Kreuz. Und ich bin nicht so einem wankelmütigen Schicksalsfügungsding ausgeliefert. Und muss irgendwie darauf hoffen, dass es für mich gut ausgeht, sondern es ist eine feste Zuversicht, dass Gott die Dinge in meinem Leben lenkt und dass es nichts gibt, wo er nicht souverän drüber ist.
Herzlich willkommen zur erneuten Folge vom Fußball mit Vision Podcast. Ich hoffe, du hast die letzten Folgen, die bisher hochgeladen wurden, schon fleißig angehört und weiß deswegen auch schon, was hier passiert, beziehungsweise wer wir sind. Trotzdem, für alle, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal reingeschalten haben, wollen wir uns noch kurz vorstellen. Und bevor wir auf unseren Special Guest heute eingehen, ganz kurz noch zu uns als Hosts. Und zwar, wir sind zum einen der Maui von den Stuttgarter Kickers. Wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen schon sehr viel zu unserer Vergangenheit gesagt. Aktiver Profi bei den Kickers reicht, glaube ich, heute.
Ja, mehr brauchen wir nicht sagen. Ich denke, ihr kennt uns inzwischen. Mir gegenüber sitzt Genki. wir kennen uns schon viele Jahre. Ehemaliger Profi, jetzt für Fußball mit Vision tätig und einer der Köpfe bei unserem Projekt. Hat früher bei 1860 gespielt, aber auch beim großen FC Bayern München.
Und bei den Roten.
Stuttgart. Ich habe das letzte Mal schon verquatscht, ne? Ich darf es nicht sagen.
Genau. Yes, ja, wir sind ein Team von mehreren aktiven und ehemaligen Fußballprofis, die es einfach auf dem Herzen haben, dass wir über Fußball sprechen, aber auch über den Glauben. Wir wollen das Evangelium in den Fußball tragen, wollen aber auch Leute, die im Glauben unterwegs sind, ermutigen, unterstützen im Glauben. Und der Podcast macht uns bisher sehr, sehr viel Spaß, weil da können wir das klasse machen, dass wir über solche Themen sprechen, die Fußballer interessieren, aber sicherlich auch Fußballinteressierte. Vielleicht sogar auch Leute, habe ich auch schon gehört, die mit dem Fußball gar nichts zu tun haben, einfach weil sie sagen, hey, diese Themen sind auch relevant für den Rest der Gesellschaft, für die Normalen.
Auf jeden Fall, von daher auch schon mal vielen lieben Dank, ne, an alle Zuhörer für euer Feedback. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen. Richtig cool für uns zu hören, für alle, die jetzt die letzten Folgen gehört haben, was ihr dazu sagt, meint. Danke für all das, auch positive Feedback, Verbesserungsvorschläge und so weiter und macht echt Riesenfreude.
Also, ja, definitiv. Yes, und wir stellen jetzt einfach mal unseren Gast vor. Ne? Der hat jetzt lange genug geschwiegen. Mhm. Wir sind heute nach Freiburg gereist, um unseren Special Guest zu treffen. Und zwar ist es auch jemand aus unserem engeren Team vom Fußball mit Vision. Und zwar die Gio Hoffmann vom SC Freiburg, erste Bundesliga. Und haben uns lange überlegt, wie wir dich vorstellen sollen, so deine Vita. Wir haben das ja in den letzten Folgen so gemacht, dass der Mau oder ich da geraten haben. Aber ich habe auch ehrlich gesagt in der Vorbereitung schon zu viel preisgegeben, glaube ich, in meiner Recherche.
Ich hätte aber auch so wieder gespiegelt.
Ja, du hättest wieder geschummelt. Nee, ich glaube, wir können es auch relativ kurz machen, auch wenn es eine sehr, sehr beachtenswerte Statistik ist. Und zwar bist du jetzt mit dem SC Freiburg in der Bundesliga, hast aber auch schon mit Werder Bremen, oder, Bundesliga gespielt?
Genau, ja.
Genau, mit Bremen aufgestiegen.
Ja, genau, als ich aus der Jugend in die erste Mannschaft gekommen bin, das erste Mal aufgestiegen, dann leider die Saison durch Verletzung verpasst und dann quasi übernächste Saison wieder dann in die erste Liga.
Okay, also schon zwei Aufstiege.
Zwei, drei Saisons, glaube ich, habe ich mit Bremen dann quasi erste Liga gespielt.
Ja, ja, genau, dann kommst du am Ende, wenn ich es noch im Kopf habe,
199 Spiele insgesamt. Bundesliga, ja. 75.
Ja.
Und 50 Hütten gemacht.
Klar,
man muss dazu sagen, Gio ist Stürmerin.
Sonst wäre es sehr...
Aber wie gesagt,
IV.
Hinten im Kasten ab und zu aushelfen. Nein, aber auch U-Nationalmannschaft, 21 Spiele, glaube ich, ne, insgesamt.
Mhm. 16 Mal zweite Liga.
Genau, also lässt sich absolut sehen. Und sehr erfolgreich bis jetzt, auch mit nur Aufstiegen.
Und
zwei richtig spannende Jugendvereine noch. Ne?
Genau, allseits bekannt, TSV Imsum und SLE Schwaben.
Ja, Grüße gehen raus.
Genau,
ne?
Grüße gehen raus.
Yes, und auch zusätzlich noch ein abgeschlossenes Studium, ne, in Diplom, Jura.
Genau, oder also ja, so Jura studiert, der offizielle Titel dann mit erstem Staatsexamen ist Diplom-Juristin.
Okay, ja, genau.
So genau.
Kriegt man es zusammen. Sorry. Das ja. heißt ja, die Gio, die wird euch alle verknacken irgendwann.
Na, hoffentlich nicht.
Yes, aber was vor allem an deiner Geschichte auch so besonders ist, und das war auch der Grund, warum wir diesen Folgentitel oder dieses Folgenthema heute ausgesucht haben. Und zwar warst du schon auch lange in deiner Karriere verletzt insgesamt. Und ich denke, ja, alle, die zuhören und Fußball spielen, gerade jetzt auch im Leistungsbereich, wissen, dass es ein extrem, ja, vielseitiges Thema ist. Verletzung ist nicht gleich Verletzung und ja, auch in der Phase, wo man gerade ist, ganz unterschiedlich. Und deswegen wollten wir auch heute da jetzt primär drüber sprechen, haben jetzt so ein bisschen die Vorstellung durchgerusht, aber wir werden vielleicht mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Folge zusätzlich noch mit dir machen, haben uns das auch fest vorgenommen, aus dem Team die Leute immer wieder mit reinzunehmen und wollen deswegen auch auf das Thema jetzt schnell eingehen und es auch ausführlich besprechen. Und zwar geht es ja um Verletzungen jeglicher Art, vielleicht sogar auch, wenn wir das schon von anderen gehört haben, die jetzt nicht unbedingt im Fußball sind, generell über Krankheit auch. Und da habe ich immer den schönen Spruch, den fand ich gut, aber als ich mehr drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, da steckt schon noch mal ein bisschen mehr dahinter. Und zwar war der Spruch, wenn du verletzt bist oder generell eine schwere Zeit durchmachst, sollst du nicht warum Gott fragen, sondern wozu. Und über das Wozu können wir auch gern noch reden. Es ist sicherlich auch eine ganz wichtige Komponente. Aber ich habe mir schon auch gedacht, dass wir mal noch mehr auf das Warum eingehen. Und du hast jetzt noch gar nicht so viel über deinen Glauben gesagt, ne? Aber ich denke, das wird sicherlich jetzt im Laufe der Folge auch viel dann aufgedröselt. Kannst du immer gerne dann auch so ein bisschen von deiner Geschichte auch erzählen. Aber wir wollen schon so ein bisschen noch, wie gesagt, auf das Warum eingehen, ohne, und das hat ja der Maui auch schon in den letzten Folgen immer wieder betont, ne, wir sind keine Theologen, wir haben das nicht studiert, aber wir sind auch schon ja mehr oder weniger lange mit Jesus unterwegs, kennen uns einigermaßen der Bibel aus und wollen deswegen einfach Gottes Wort auch mit einbeziehen, ne, weil wir einfach glauben, das ist die Wahrheit. Mhm. Und uns dann einfach die Frage stellen, warum sind Christen überhaupt krank, beziehungsweise warum verletzen sich christliche Fußballer?
Auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das ist auch was halt viele Christen, die jetzt auch nicht im Leistungssport sind, natürlich sich damit beschäftigen. Ich glaube, es ist auch eins der Themen, was einen eigenen Namen bekommen hat, so in der Theologie. die spannende Theodizee-Frage.
Was? Theodizee?
Theodizee-Frage.
Okay.
Ja.
Das heißt?
Ja, das ist, warum lässt Gott Leid zu? Das ist so die...
Aber warum heißt es TODC?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Müssen wir unseren Theologen Juni? wäre interessant. Also ich weiß nur, das ist halt in der Theologie.
Okay.
Das ist so die Frage.
Ja.
Aber das vorhin kurz angedeutet. Ich glaube, sag mal ganz kurz deine Verletzungshistorie. Vielleicht da noch ein paar Sätze. Ich meine, wir haben da schon ein bisschen mehr Einblicke, aber ich glaube, ja, wie gesagt, da waren schon herausfordernde Phasen dabei in deinem Leben bis jetzt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was man noch vorgreifen kann und sollte für die Leute, die zuhören, dass wir überhaupt nicht den Anspruch haben, irgendwie das Thema jetzt von allen Seiten zu beleuchten, weil ich glaube, das ist extrem vielseitig und auch sehr, sehr subjektiv. Und ich glaube auch so diese große Frage, warum lässt Gott Leid zu? So für uns Fußballer verletzt zu sein, krank zu sein, das ist schon sehr schlimm, aber so das Leid in der Welt, das ist ja damit schon irgendwie auch nicht abgetan. Also wir sind ja trotzdem irgendwie noch eine sehr privilegierte Gesellschaftsschicht, würde ich sagen, unter uns Sportlern.
Ja.
Aber uns liegt es einfach extrem am Herzen, so unsere Erfahrungen, die wir mit diesem Thema gemacht haben, auch weiterzugeben. Und für mich persönlich ging das los in der Phase, wo ich quasi von der Jugend in die Frauenmannschaft gekommen bin. Kurz vor dem letzten Saisonspiel habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen und bin damit 1,5 Jahre ausgefallen. Dann habe ich, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr gespielt oder so. Und dann ging es weiter mit so Hüftproblemen Richtung Schambeinentzündung auch, womit ich erst sehr lange noch gespielt habe, dummerweise.
Kenne ich.
Und dann bin ich auch damit 1 Jahr ausgefallen. Und dann noch später, als ich hier nach Freiburg kam, dann mit einem Kreuzbandriss, auch knapp 1 Jahr, 11 Monate.
Mit Komplikationen
meinst du? Ausgefallen, ja. Dann, als ich dann schon wieder gespielt habe, lief es auch nicht ganz so rund. Und genau, können wir sicherlich später auch nochmal drüber reden, aber so in der Zeit zwischen 16 und 21, 22 war ich insgesamt knapp mehr als 3 Jahre verletzt und das ist halt schon extrem viel. In so jungem Alter, wo man eigentlich jetzt denkt, da sollte alles in Butter sein, wenn man sonst auch sich guter Gesundheit erfreut. Und das natürlich für einen jungen Menschen dann schon auch irgendwo herausfordernd, ja.
Du warst aber in der Zeit schon gläubig, oder?
Genau. Ich habe mich 2012, da war ich 14, so mit 14 bin ich zum Glauben gekommen. Mhm. Also bin schon auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe das von Haus aus einfach mitbekommen. Aber es gibt einfach so einen Riesenunterschied zwischen, du weißt viel aus der Bibel und kennst das alles, du kennst die Geschichten irgendwie aus der Kinderstunde oder so und diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich durfte das schon relativ früh erleben, dass wirklich so mein Herz, dass ich das begriffen habe, dass ich glauben durfte. Und genau so 2 Jahre später ging das dann los mit so diesen ganzen Verletzungen und so weiter. Wo ich sagen würde auch, dass Gott einfach sehr viel auch dadurch in meinem Glauben auch bewirkt und gewirkt hat.
Aber kannst du dich wirklich so ganz spezifisch erinnern, dass du mal so richtig gefragt hast, warum Gott? Warum bin ich jetzt verletzt?
Ja. Also als ich noch jünger war, so die ersten 2 Verletzungsphasen, würde ich sagen, glaube ich, dass das so ein bisschen auch mitgeschwungen ist. Klar, weil man einfach, glaube ich, als jüngerer Mensch noch nicht so weit denkt. Aber ich erinnere mich noch, als ich dann hierher gekommen bin nach Freiburg und es war wirklich eine große Entscheidung für mich, damals auch so von meiner Heimat wegzugehen, von meinem Heimatverein, den Schritt zu wagen, so weit wegzugehen, auch von zu Hause. Und ich habe dann hier 3 Monate gespielt und ich war dann sogar auch gesetzt, womit ich echt nicht gerechnet hätte, viel Spielzeit bekommen und mich schnell hier eingefunden und dann aus dem Nichts irgendwie völlig unvorbereitet verletzt. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend, wo ich dann von unseren Ärzten nach Hause kam, lag ich im Bett und ich habe wirklich geweint und gesagt, warum, Gott, warum jetzt schon wieder? Und war das jetzt falsch, dass ich hierher gekommen bin? Und was wartet jetzt auf mich? Neue Stadt, ich kenne die Leute nicht so gut, ich kenne den Verein nicht so gut und all so Sachen, wo ich wirklich so ganz allein mit Gott irgendwie so darum gerungen habe, auch warum passiert das jetzt schon wieder? Weil ich dachte nämlich zu dem Zeitpunkt, ich hätte schon das, was man durch so Krankheit und Verletzungen lernt. Ich habe das doch schon gelernt. Warum jetzt schon wieder? Das war eher so das, was mich beschäftigt hatte.
Ja, das heißt, es war gar nicht unbedingt, also ich finde, in der ganzen Thematik so Krankheit, Verletzungen schwingt ja schon in gewissen Richtungen immer so ein bisschen mit. Gott schickt kein Leid. Ne? Also das war jetzt nicht Gott, sondern das war jetzt zum Beispiel der Teufel oder du hast eben Sünde in deinem Leben und wenn du jetzt genügend glaubst oder von der Sünde umkehrst oder wie auch immer, dann wirst du zum einen gesund und kannst du als Christ eigentlich auch gar nicht mehr krank werden, weil dann gibt es Bibelverse wie im 2. Mose, wo eben steht, wenn ihr an meine Gesetze, wenn ihr euch daran haltet, dann wird euch keine Krankheit treffen, oder im Jesaja, wo dann steht, dass Jesus unsere Schuld und Krankheiten getragen hat, wo eben viele dann sagen, das sollte einem Christ eigentlich gar nicht passieren. War das in dem Moment auch so oder hatte das einen anderen Charakter, dass du wirklich so gefragt hast, ja, warum hast du Gott das jetzt zugelassen? Oder ja, warum bin ich jetzt verletzt? Hat es was mit dem Teufel zu tun oder wie auch immer? Hm. Weißt du das noch so?
Ich glaube nicht, dass das so in diese Richtung ging, weil ich so aus meinem persönlichen Bibelstudium irgendwie schon auch erkenne, dass dieses menschliche Denken von, wenn ich genug glaube, dann wird Gott das so und so machen. Ich sehe das einfach in Gottes Wort nicht und auch nicht, dass er uns irgendwo verspricht, so wie das, was du jetzt gesagt hast in den Mosebüchern im Alten Testament, wo das Volk Israel ganz konkret angesprochen wird. Wenn ihr das und das macht, dann werde ich alle Krankheiten Ägyptens von euch weghalten oder es wird euch nicht treffen. Ich denke, dass das so uneingeschränkt für uns einfach nicht gilt, weil man das auch im Neuen Testament sieht, dass viele Christen dort krank sind.
Also das ist vielleicht auch nochmal, wo sieht man das zum Beispiel? Hast du da was im Kopf?
ja, wir haben uns da vorhin schon drüber unterhalten.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch interessant, wenn wir da...
Ja, genau. Ich denke gerade spontan an Timotheus, wo Paulus ihm gesagt hat, er soll nicht nur Wasser trinken,
sondern auch ein bisschen Wein. Deshalb steht bei mir zum Beispiel immer eine Flasche Wein.
Genau.
Eine Rechtfertigung.
Ja. Oder,
weil er oft krank war, steht es,
glaube ich.
Wegen
seines häufigen Unwohlseins. Genau. Ja, genau. Ja, und auch Paulus selbst, wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie das oder was das war, aber im zweiten Korintherbrief lesen wir der Pfahl in seinem Fleisch.
Oder der Dorn, ja.
Also es war schon irgendeine körperliche Beeinträchtigung einfach. Und das größte Beispiel, glaube ich, oder das jetzt aus dem Alten Testament, aber Hiob war, wo über ihn geschrieben steht, was ich sehr krass finde, dass er ein gerechter Mann war.
Stimmt.
Und wohlgefällig in Gottes Augen. Und den haben so krasse Sachen getroffen. Da, ja, finde ich, sieht man das schon recht deutlich.
Ja, und was man da auch wieder sieht, ist eben, dass zwar schon der Teufel die Krankheit dann schickt, aber dass er sozusagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Gott mehr oder weniger um Erlaubnis fragen muss, ne, ob er das jetzt machen darf. Und Gott lässt es eben zu. Und das ist, denke ich, schon auch so eine Sache, die man dazu sagen kann, dass Gott da, sage ich mal, nicht ganz unbeteiligt ist, dass Hiob jetzt in dem Beispiel diese Schicksalsschläge treffen. Und generell wird es auch öfter mal in der Bibel gesagt, dass Gott Leute mit Krankheit gestraft hat, sei es jetzt die Könige mal im Alten Testament oder Paulus mit Blindheit und so weiter, wo man dann schon auch merkt, okay, das so ganz auf den Teufel zu schieben, kann man jetzt auch nicht. Aber fand ich gleichzeitig auch wieder irgendwie ermutigend, auch wenn man sich dann so denkt, hey, Gott liebt uns doch, ne? Aber auf der anderen Seite, stellt euch vor, der Teufel hätte wirklich so unkontrollierte Macht darüber, ne? Wie er verfahren kann, wäre ja auch total beängstigend. Aber umso schöner ist, ich glaube, Spurgeon hat es mal auch gesagt, dass wir eben wissen dürfen, dass es so in Gottes Souveränität dann letzten Endes entschieden wird, wie viel er uns zumutet. Und genau, Gio, hast du einen Bibelvers, sehe ich.
Ja, ich muss gerade an Lazarus denken, weil ich glaube, uns fällt es schwer als Menschen einfach das so zusammenzubekommen. Gott liebt mich und er lässt trotzdem Schlechtes in meinem Leben zu. Und eine ganz schöne Stelle und auch eindeutige Stelle finde ich in Johannes 11, wo es um Lazarus geht. Da kommen die Schwestern von Lazarus zu Jesus und sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Was schon mal auch sehr eindeutig ist, irgendwie Christen werden krank. Und dann sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und dann steht Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und dann steht dort, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und ich habe mal dazu gelesen, dass die Entfernung von Jesus dort, wo er sich aufgehalten hat und wo Lazarus gewohnt hat, das war nur eine kurze Strecke, ein paar Kilometer. Und er ist einfach nicht dorthin gegangen. Und da finde ich so, Jesus hat diese Menschen so sehr geliebt. Und trotzdem wusste er, dass, worüber wir hoffentlich später auch noch sprechen, so zu seiner Verherrlichung und zu ihrem Besten, Jesus von ihnen weggeblieben ist und nicht hingegangen ist und sie geheilt hat. Genau, das ist mir einfach gerade so.
Ja, cool, das ist eine coole Stelle, ja.
Ja, und ich glaube, um das so ein bisschen auszupacken, das ganze Thema, habe ich mich auch schon davor damit beschäftigt, bevor ich zum Glauben gekommen bin, Ja, weil das schon noch eine der Hauptfragen ist, ne? Wie du es vorhin gesagt hast, wie kann ein liebender Gott sowas überhaupt zulassen? Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und mir hat es extrem geholfen, einfach dann irgendwann dieses große, gesamte Bild zu sehen, was uns halt die Bibel malt und was ja unser christliches Weltbild auch ist. Nämlich ganz am Anfang, dass es einfach von Gott anders eigentlich vorgesehen war.
Absolut.
Ne? Ja, genau. Das ist guter Punkt. Ja.
Also da wirklich das erste Kapitel, wo wirklich beschrieben ist, wie die Welt ausgesehen hat vor dem Sündenfall, ist halt eine ganz andere Welt als die Welt, in der wir heute leben. Und ich fand es spannend, in 1. Mose 2, als Gott mit dem ersten Menschen quasi spricht, sagt er: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und das finde ich extrem spannend, weil ist Adam und Eva, sind die direkt gestorben in dem Moment? Rein körperlich nicht, aber halt geistlich sind sie gestorben. Mhm. Ne? Also in dem Moment, nach dem Sündenfall, war das die geistliche Trennung von Gott. Und das ist letztendlich, war dann auch die Auswirkung, klar, dann in den nächsten Kapiteln auch körperlich, Kain und Abel, ne? Erster Totschlag, also die Auswirkungen im Sündenfall waren extrem. Aber das zeigt mir, dass es nicht in erster Linie darum geht, immer körperlich gesund zu werden, sondern dass es in allererster Linie geht, in der Bibel, aber auch bei Jesus, geistlich zu heilen. Und diese Urverbindung zu Gott wiederherzustellen.
Ja, richtig guter Punkt. Und das führt dann, oder das hilft, glaube ich, auch schon dem nächsten Punkt, der mir da irgendwie aufgefallen ist, dass, okay, wir können krank werden, oder es ist nicht so, dass wir davon komplett verschont werden. Aber was ist, wenn wir krank werden? Wenn wir auf Jesu Zeit auf der Erde schauen, dann hat er unglaublich viel geheilt. Ne? Und dann, finde ich, entsteht auch oft so der Gedankengang: Wenn wir krank werden, dann müssen wir eigentlich geheilt werden, ne? Weil Jesus hat so viel geheilt, und es gibt da auch wieder genügend Bibelstellen, die dazu genutzt oder missbraucht teilweise auch werden, um einfach zu sagen: Hey, wenn du krank bist, soll das auf jeden Fall kein Dauerzustand werden, oder du sollst geheilt werden. Und das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage, die du jetzt auch schon ein bisschen beantwortet hast, aber inwiefern wir sagen können, dass sofort halt immer Heilung passieren muss, wenn wir jetzt verletzt sind oder krank sind. Weiß nicht, wie habt ihr da jetzt in Bezug auf Fußball schon mal was erlebt, oder wie sind so eure Gedanken, Erfahrungen dazu?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt schon so, wie du sagst, wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott uns immer wieder gesund macht. Und manchmal lenkt er unsere Schritte ja auch so, das ist, du kannst du vielleicht auch nochmal drüber erzählen, wenn es dann irgendwann auch zu Ende geht mit dem Fußball, durch Verletzungen oder sonst was, dann steht das immer noch ihm zu. Und er lenkt da, glaube ich, einfach unser Leben auch so, wie es in seinem Willen entspricht. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung eine Sache vielleicht mal erzählen. Nach meinem Kreuzbandriss war es schon so, dass ich mit Gott echt auch gerungen habe, weil davor habe ich immer gesagt, wenn ich noch mal eine große Verletzung habe, dann werde ich auf jeden Fall aufhören. Ich gebe mir das nicht noch mal. So eine Reha und dann noch mal auch diese Phase, wenn man dann wieder zurückkommt, bis man dann wieder fit ist und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Morgen, als es passierte, mich hingesetzt habe und gebetet habe: Herr, wenn du willst, dass ich weitermache, dann bitte gib mir irgendwas in deinem Wort, worauf ich vertrauen kann. Und das kam dann tatsächlich so, dass ich eine Stelle in Hiob gelesen hatte, wo Gott gesagt hat oder so auch versprochen hat: Das, was ich zerschlage, das werde ich auch wieder heilen, und das, was ich verwundet habe, das werde ich wieder verbinden. Und das war dann für mich einfach, für mich ganz persönlich, ich würde niemals sagen, dass das jetzt irgendwie allgemeingültig ist, sondern wo Gott mir persönlich zu Herzen gesprochen hat: Okay, ich werde das wiederherstellen. Und das wurde auch oft geprüft, weil meine Reha nicht komplikationslos verlief, und ich habe manchmal auch das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und es kam dann tatsächlich irgendwann auch so, dass einfach durch noch eine letzte OP das von heute auf morgen dann besser geworden ist und ich wieder fit war.
Ja.
Und das war so einfach eine Sache, die ich mit Gott auch so krass erlebt habe, jetzt in Bezug auf, dass Gesundheit wiederhergestellt wird. Aber ich glaube, es gibt einfach genauso wieder auch den anderen Fall. Es hätte auch anders kommen können.
Also, dass man da einfach nicht dieses, würde ich fast schon sagen, toxische, was sagt man da, Narrativ oder halt so diese Pauschalisierung, du wirst geheilt werden oder du musst geheilt werden und wenn nicht, dann glaubst du nicht genug oder wenn nicht, dann ist noch Sünde in deinem Leben oder so, sondern dieses individuelle, lebendige einfach, was wir immer in der Beziehung mit Jesus haben.
Ja, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen manchmal so ein Problem, ne, in unserer heutigen Gemeindewelt, würde ich fast sagen. Ich glaube, uns allen sind die Sätze schon so irgendwie mal begegnet, ne, dass viele versuchen einfach Gott verfügbar zu machen für unsere Zwecke.
Mhm. Absolut.
Ne, aber Gott steht eben über allen Dingen. Er kann natürlich heute noch heilen. Mhm. Und ich glaube, ihr beide kennt auch so ein bisschen die Geschichte von meiner Schwester, die seit einigen Jahren an Morbus Crohn leidet und da auch fast dran gestorben ist vor einigen Jahren. Mhm. Und so viele, also sie können ein Buch schreiben über Heilungswunder, ne? Aber sie sind halt nicht irgendwie so im Großen irgendwie, sondern immer so im Kleinen abgelaufen. Viele Menschen haben immer wieder gebetet und jetzt so viele Wunder erlebt und trotzdem muss sie mit der Krankheit immer noch leben. Es ist nicht zu 100% geheilt und immer wieder gibt es Phasen, wo sie wirklich ziemlich herausgefordert ist, aber es ist nicht irgendwie so, gibt nicht so eine Formel, sonst gäbe es keine Krankenhäuser mehr, ne? und keine Ärzte, sonst könnten wir einfach sagen, okay, jeder hat jetzt hier eine Formel und ein Gebet und dann wird jeder heil.
Ja.
Also Gott steht schon über allen Dingen und er kann heilen und tut es sicherlich auch. Es gibt ganz, ganz viele Zeugnisse davon. Mhm. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die halt verletzt sind oder Krankheiten haben und so. Und es gibt dafür halt keine große Erklärung dafür.
Mhm. Ja, und ich denke auch dann so, wenn man dann überlegt, okay, soll man dann überhaupt für Heilung beten, ne, dann würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber es muss halt irgendwie so eine Mischung sein aus dem auch, was Hiob sagt, ja, ich bin nackt auf die Welt gekommen und ich werde die Welt auch wieder nackt verlassen. Das heißt, ich habe keinen Anspruch auf irgendwas, sondern ich nehme das jetzt aus Gottes Hand und ich bete dann um Heilung und ich glaube auch, dass Gott das tun kann, so wie er das auch schon oft bewiesen hat in Gottes Wort oder tatsächlich auch aus dem Umfeld, haben wir ja auch schon viele Geschichten gehört, aber dass es eben nicht nur das eine oder nur das andere ist. Fand ich da immer so in den Verletzungszeiten sehr, sehr hilfreich bei mir. Also habe ich ja jetzt, kann ich auch mal droppen, dass ich natürlich auch schon die ein oder andere Verletzung hatte. Bei mir war das tatsächlich nie ein Kreuzbandriss oder ein Bänderriss oder so, sondern ähnlich wie bei Chio einmal mit der Hüfte, Schambeinentzündung, es gab meine Sitzbeinentzündung, auch was ganz Seltenes, was aber wirklich auch langwierig war und wo viele Ärzte halt auch einfach nicht helfen konnten. Ne? Die hatten jetzt nicht wie beim Kreuzbandriss so den Masterplan, wie es dann wieder losgeht, sondern es war ganz viel in der Schwebe und da hat mir das unglaublich geholfen, dass ich einfach gesagt habe, ich kann nichts machen, die Ärzte können nichts machen und ich lege das jetzt in Gottes Hände, was auch immer er daraus bezwecken will und bete natürlich für Heilung, bleib da dran, glaub daran. Und das hat mir unglaublich viel Ruhe und Frieden da auch gegeben und wirklich, wo ich sagen kann, das hat sowohl meine Beziehung zu Gott gestärkt, als auch einfach mein Alltag positiv beeinflusst, dass ich nicht depressiv geworden bin oder ähnliches, was ja da auch echt schnell passieren kann. Genau. Wenn ihr dazu nichts mehr habt, würde ich einfach dann übergehen zu dem Wozu, ne? Oder ja?
Ich hätte schon noch was eben zu dem großen ganzen Bild. Ich fand da zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, weil du das auch ganz am Anfang hast, bei uns sind es ja eher so, klar, Verletzungen von unserem Körper, aber viele haben ja auch ein Problem wirklich mit dem großen Leid der Welt. Mhm. Was machen wir eben mit den Tsunamis, mit den Lawinen, mit den Dingen? Wie passt da ein liebender Gott rein? Mhm. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, so ganz am Anfang, dass es Gott sich anders gedacht hat. Mhm. Und in Römer 8, 22 steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt.
Mhm.
Also auch das ist wirklich eine Ursache letztendlich oder eine Folge des Sündenfalls, dass all das Leid, was auch durch Naturkatastrophen herausgeholt wird, dass wir halt damit leben. Aber es gibt da ja auch eine herrliche Verheißung in Offenbarung, dass wir irgendwann in einer Welt leben werden, wo das weggenommen wird. Mhm. Ich weiß nicht, die Stelle habe ich mir auch aufgeschrieben. Offenbarung 21.
Ja, und gerade auf die Perspektive zielen ja auch viele Verheißungen. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Stelle in Jesaja, dass er alle unsere Krankheiten trug. Eine, die hat sich, glaube ich, erfüllt schon, ne? Als Jesus dann auf der Welt war und die Krankheiten geheilt hat, dass sich das auf die Jesaja-Stelle, aber grundsätzlich auf viele Prophezeiungen, dass wir eben keine Krankheiten mehr haben werden, sich nicht darauf bezieht, auf unser jetziges Leben, sondern dann eben auf die Sache, die du jetzt in der Offenbarung hast. Ja.
Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Mhm. Was für eine herrliche Verheißung und Hoffnung eigentlich, ne?
Ja. Yeah.
Das ist schon echt, finde ich, ziemlich krass. Und auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, nochmal so, um dieses Bild vielleicht jetzt mal nochmal abzuschließen. Da hatte jemand mal, finde ich, einen super hilfreichen Vergleich auch gesagt, weil du auch vorgelesen hattest, dass Gott gesagt hat, ihr werdet gewisslich sterben und wir leben aber ja noch physisch in unserem Körper. Und wir sind heutzutage so krass darauf erpicht, diesen Körper zu erhalten, solange es geht, gesund zu bleiben. Also es heißt ja immer gesund sein, also Gesundheit ist das Wichtigste und so weiter. Aber eben, wir sind geistlich getrennt von Gott. Und jemand hat mal das so verglichen wie ein Auto, was keinen Sprit mehr hat, wo wirklich auf Null ist. Und das rollt noch so die letzten Meter Richtung Tankstelle. So ist eigentlich unser Leben jetzt, so unser physischer, unsere physische Existenz. Dieses Ausrollen, dieser letzte Rest, den Gott uns übrig gelassen hat, auch von diesem Leben, was er uns gegeben hat am Anfang. Und es ist ja schon so, wir leben eigentlich jeden Tag ja dem Tod entgegen. Mhm. Und Krankheit und Zerfall letzten Endes, das ist ja alles eigentlich so dieses stückhafte Sterben. Mhm. Und Krankheit ist eigentlich nur ein, wie soll ich sagen, so ein minder kleiner Tod. Mhm. Und die Konsequenz von dem und die Wiederherstellung, ich finde es so schön, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir geistlich neues Leben bekommen und in dieser Erwartung leben, okay, es wird auch der Überrest, der noch da ist, unser Körper irgendwann wiederhergestellt und dann wird nichts mehr von dem da sein, was wir Menschen letztendlich verursacht haben, wo Gott gesagt hat, ich möchte das nicht, aber die Konsequenz wird so sein, wenn du sündigst, wird der Tod in die Welt kommen. Und das ist das, was wir jetzt erleben, aber es wird irgendwann eine Zeit geben, wo das nicht mehr ist. Und ja, das finde ich schon echt sehr krass.
Mhm. Kennt ihr den Samuel Koch, der bei Wetten, dass doch diesen schlimmen Unfall hatte? Mhm. Der hat letztens, das habe ich auch irgendwo gelesen, der hat gesagt, lieber fahre ich mit dem Rollstuhl in den Himmel, als laufe ich zu Fuß in die Hölle.
Mhm. Wow, ja.
Fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Also letztendlich ist es, glaube ich, besser, die geistliche Krankheit letztendlich in Angriff zu nehmen, als seine körperlichen Beschwerden, obwohl, wie gesagt, natürlich man ja das auch kennt, wenn man halt verletzt ist oder wenn einem da irgendwas ist, dass das automatisch man das irgendwie natürlich gerne auch weghaben wollte.
Mhm. Ja, definitiv. Also das war schon sehr, sehr viel Gutes. Auch wenn ihr noch, die jetzt zuhört, irgendwas habt, wir haben ja genügend Kanäle, Instagram, YouTube, wo man Kommentare hinterlassen kann, wo man Nachrichten schreiben kann, wenn ihr ergänzend was habt, wenn ihr Fragen habt dazu. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch wenn es Kritik ist, sofern es konstruktiv ist, gerne her damit. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir würden dann gerne einfach auch noch zu dem Wozu gehen, weil grundsätzlich finde ich den Spruch ja schon gut, dass man einfach nicht nur nach dem Warum fragt, sondern eigentlich dann eben zu dem Wozu. Ich habe auch ein Zitat gelesen, wo eben steht, dass Gott das tut, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Und ich denke, das ist ganz gut zu diesem Wozu eigentlich diese Krankheiten oder jetzt wirklich vermehrt bei unserem Podcast auch Verletzungen im Fußball, wozu die gut sein können. Und was habt ihr da in eurem Glaubensleben oder wirklich bezogen auf den Fußball auch schon erleben dürfen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr gesegnet war in meiner aktiven Zeit, weil ich noch nie wirklich irgendwie einen längeren Ausfall hatte.
Mhm.
Und deshalb finde ich das immer so ein bisschen schwierig, rein aus subjektiver Sicht, weil ich da, wie gesagt, Gott sei Dank, immer mal so kleine Wehwehchen hatte, aber jetzt nie irgendwie so eine Zeit wie jetzt bei dir. Ich glaube, dass du die Frage vielleicht besser beantworten kannst, weil man im Nachhinein ja schon dann auch das Puzzle sieht, ne? Und dann so merkt, boah, für was waren vielleicht die Phasen gut, für was war vielleicht die Zeit auch gut. Genau, ich hatte nur einmal die Phase in meinem letzten Länderspiel, wo ich mir Syndesmoseband angerissen habe, ne? Und es war dann auch gleichzeitig mein letztes Länderspiel. Und ich war damals mit dem Glauben noch nicht viel am Hut gehabt, aber wenn ich jetzt heute hier sitze, sage ich, für irgendwas war es gut. Sonst würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Auch wenn es natürlich cool gewesen wäre, noch ein paar Länderspiele zu machen oder was weiß ich, vielleicht wäre der Weg anders verlaufen. Aber es sollte genauso sein und ich vertraue da voll, dass Gott den Weg ebnet und dass solche er auch diese Phasen nutzt für was Gutes.
Ja, absolut. Ich würde vielleicht vorher noch mal was zu diesem Warum und Wozu, diese Unterscheidung, ist, glaube ich, nicht so sehr unbedingt, wie man das Wort jetzt nennt, sondern es ist so für mich eher eine Herzenseinstellung. Also man kann, dieses Warum ist für mich eher so vorwurfsvoll. Gott, warum so, du schuldest mir doch eigentlich was anderes. So, warum hast du das jetzt gemacht? Und dieses Wozu, das war, habe ich auch so erlebt, ganz am Anfang, als ich noch jung war, das erste Mal, wo ich verletzt war, war das schon eher so ein vorwurfsvolles Ding, weil ich vorher schon auch sehr so in diesem Denken war, was ich erst danach dann auch gemerkt habe. So dieses, ich vermag alles durch Christus zu tun, dass das halt auf den Fußball bezogen ist. So Tore zu schießen, die Beste zu sein, erfolgreich zu sein, wo ich dann nach und nach gemerkt habe, darum geht es einfach nicht. Und dieses Warum oder Wozu, wenn man Gott fragt, hey, das ist eher so ein, so wie Hiob das, glaube ich, schon auch eher gemacht hatte. Gott, du hast mich wirklich in Treue gedemütigt auch. Und
Stimmt.
wozu lässt du das zu in meinem Leben? So was möchtest du in mir verändern und bewirken? Dass das jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, so was Kleinkariertes ist, ob man das jetzt warum oder wozu nennt. Und wenn ich so zurückschaue aus meiner Erfahrung, würde ich schon sagen, dass es manche Dinge in unserem Christenleben oder generell in unserem Leben gibt, die wir einfach nur lernen können, wenn wir auch schlechte Dinge erleben. Und ich weiß gar nicht, ob die Zeit dazu reicht, das alles aufzuzählen, was ich durch diese Zeiten gelernt habe, weil es einfach so vielseitig ist und ich Gott so unfassbar dankbar bin. Und ich möchte lieber auf diese alle Spiele verzichten, die ich in den 3 Jahren, wo ich verletzt war, hätte machen können, für das, was ich jetzt auch an, ja, Erfahrungen mit Gott einfach gemacht habe. Weil das ist, glaube ich, das, worum es letzten Endes geht. Auch als ich mir so im Vorhinein Gedanken gemacht habe, ja, wozu lässt Gott also Verletzung auch für uns Fußballer zu? Ich glaube, dass in erster Linie einfach auch das ist, dass wir Gott wirklich oder dass ich gelernt habe, Gott mit meinem ganzen Herzen zu vertrauen. Und das lernt man halt einfach nur, wenn man in so Situationen kommt, wo man auch herausgefordert ist, wo der Glaube geprüft wird, wo es so geschliffen wird. Und für mich ganz persönlich war es einfach auch so eine Sache von Identität, wo Gott mir eine Zeit lang wegnehmen musste, wo ich einfach mein Leben drauf gebaut habe, obwohl ich schon gläubig war, um zu merken, hey, was zählt in deinem Leben eigentlich wirklich? Was ist die Richtung, wo du hingehst? Das war so die ersten 2 Verletzungsphasen, glaube ich, so der Kern. Und als ich dann hier nach Freiburg gekommen bin, war das eher so ein, okay, ich bin mit Gott ganz alleine in einer neuen Stadt, mit neuen Leuten, neuen Vereinen und so. Und so dieses Herzensvertrauen, dass Gott mir nichts Gutes vorenthält, dass er es wirklich gut mit mir meint, mit allem, was er tut, und dass Gottes höchstes Ziel mit meinem Leben einfach ist, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und dafür ist Gott auch bereit, dass Schlechtes in meinem Leben passiert, weil das eben, ich sag mal, das schärfste Schwert ist, um auch mich dann zu schleifen. Und Hiob hat es auch mal so schön gesagt, wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen.
Ach krass, das ist ein cooler Vers mit
Und
Leo.
das kann ich so wirklich aus meiner Erfahrung auch bestätigen, wo das jetzt verhältnismäßig vielleicht auch kleines Leid ist, aber für einen Sportler ist es, glaube ich, schon das Schlimmste, was es gibt, wenn man verletzt ist. Aber das, was ich lernen durfte in der Zeit, wo ich verletzt war. Ich würde, glaube ich, niemals so eine tiefe Beziehung mit Gott haben, wie ich sie jetzt habe, wenn ich nicht das erlebt hätte. Mhm. Und das ist, wo ich jeden auch wirklich ermutigen will, der in so einer Phase steckt. Man sieht es schon meistens auch erst im Nachhinein, dass man diesen Blick wirklich auf Jesus behält. Und vielleicht könnt ihr ein, zwei Sachen dazu sagen und dann können wir noch über eine Bibelstelle sprechen. Ich will jetzt keinen Monolog halten, aber...
Ja, aber das ist ein wertvoller Monolog. Also ja, vor allem,
ich finde, das ist der Kern der Sache. Ja. Deshalb sage ich ja, wenn du das selber erlebst, unfassbar.
Mhm. Ja, also...
Ich glaube, William McDonald hat mal gesagt, Leiden sind die versteckten Geschenke Gottes an uns.
Mhm.
Eigentlich paradox, ne? Weil wir oftmals versuchen, würden eigentlich das Leiden am besten so wegzubeten.
Mhm. Absolut.
Aber letztendlich will Gott uns schon in diesen Phasen irgendwas beibringen und lernen. Und ich glaube, in Hebräer steht es, dass er seine Kinder auch züchtigt. Ja. Und ich glaube, das ist ein Beweis dafür, wenn du Christ bist und wirklich Schlimmes erleidet, dass es auch ein Beweis ist, dass du ein Kind Gottes bist.
Mhm.
Ja.
Ne? Und dass das einfach Phasen sind, die irgendwie dazugehören. Und dass ja, Gott damit irgendwie ein Ziel hat. Ich glaube, deshalb finde ich die Petrusbriefe auch so stark.
Mhm.
Weil es in Petrus genau darum geht, weil es Petrus auch selber erlebt hat. Jetzt nicht körperliches Leid, aber durch die Verleumdung von Jesus fand ich das unfassbar spannend, was er für einen Weg gegangen ist, um erst in seiner Berufung dann zu leben. Und das ist ja das, worum es in den Petrusbriefen gibt. Da redet so viel von Demut und was wirklich dazu gehört in Phasen von Leid.
Mhm.
Und da heißt es generell gleich am Anfang, ich glaube 1. Petrus 1, Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.
Mhm.
Mhm.
Also letztendlich ist natürlich so eine Zeit auch einfach Bewährung unseres Glaubens.
Voll. Paulus sagt es auch nochmal irgendwo, ne? Die Stelle im Römerbrief. Ich muss mich jetzt so ein bisschen verbiegen, weil ich nicht so clever war wie ihr, die Bibeln mitzunehmen. Aber er sagt da, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also schwere Übersetzung, aber ich finde diese Aneinanderreihung, ne? Du bekommst durch Bedrängnis etwas und das bewirkt wieder das und das bewirkt wieder das, so viel Gutes, was wir daraus rausholen dürfen, was einen schon richtig ermutigen kann, glaube ich, in den Situationen dann einfach auf Gott zu vertrauen. Und was ich halt auch noch wichtig finde, jetzt bezogen auch auf Fußball, was du auch schon angesprochen hast, diese verpassten Spiele, ne, wie schnell man da reinkommen kann, Gott wieder klein zu machen und Gott wieder zu misstrauen, was einfach letzten Endes Sünde ist. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass man sich irgendwie denkt, ja, wenn ich jetzt raus bin, dann habe ich eh keine Chance mehr. Aber da zu vertrauen, zu sagen, okay, ich verpasse jetzt vielleicht 3/4 der Saison, obwohl ich so gut drauf war, aber ich vertraue, wenn Gott mich hier haben will, dann werde ich nach der Verletzung auch wieder reinkommen, was auch wieder so ein, ja, wie du es schon gesagt hast, ein Wachsen im Vertrauen, ein Wachsen in der Beziehung ist, was unglaublich wertvoll sein kann und wo wir uns echt prüfen müssen während der Verletzung, ob wir nicht vielleicht wirklich noch viel Misstrauen gegenüber Gott haben, was schnellstens weggehen sollte.
Mhm. Absolut. Und ich würde dazu auch noch sagen, dass das ganz oft nicht eine Sache ist, die man fühlt. Also ich erinnere mich dran, wie oft ich auf der Tribüne gesessen habe und wirklich Spiel um Spiel immer wieder einfach so dieses im Glauben annehmen, zu sagen, Gott, du hast mir verheißen, Psalm 84, da steht, dass Gott denen, die ihn lieben, dass er denen nichts Gutes vorenthält.
Mhm.
Und ich habe das Spiel angeschaut und gebetet im Herzen, okay, Herr, du weißt, das wäre jetzt nicht gut für mich. Auch wenn das menschlich überhaupt keinen Sinn macht.
Mhm.
Aber es ist nicht das Beste für mich, jetzt da auf dem Platz zu stehen. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass ich hier auf der Tribüne sitze, weil du das für mich willst.
Mhm.
Und nach, das ist ein ganz schleichender Prozess, verändern sich auch die Gefühle.
Mhm.
Und man darf damit auch zu Gott kommen, mit einem ehrlichen und aufrichtigen Herzen, glaube ich. und ihm das immer wieder sagen und man wird mit der Zeit merken, dass man da verändert wird. Mhm. Und der Vers, den du gerade vorgelesen hast, den habe ich mir auch aufgeschrieben, dass wir nicht vergessen dürfen, wenn wir in so Phasen sind, eben diese himmlische Perspektive zu behalten, weil vor den Versen schreibt Petrus, das, was auf uns wartet, dass Gott uns ein unvergängliches Erbe auch bereitet hat. Und weil wir darauf zulaufen, können wir uns jetzt auch freuen über Schwierigkeiten, weil die letzten Endes nur für uns Christen noch dazu dienen, dass noch mehr Lob und noch mehr Herrlichkeit da ist, wenn Christus wiederkommt, weil unser Glaube geprüft wird, weil er standhaft gemacht wird. Und so wie Gold gereinigt wird und geläutert wird durchs Feuer, so wird unser Glaube geläutert und gereinigt durch Prüfungen letzten Endes.
Ja.
Und es ist halt einfach so, dass wir Fußballer, glaube ich, dass Verletzungen halt, das ist so das Thema, wo unser Glaube einfach am meisten, zumindest in der aktiven Karriere, für mich war es jedenfalls so, geprüft wird und gereinigt wird. Und diese Freude, die man darüber hat, muss ich sagen, das, bei mir kam das auch jetzt erst so im Nachhinein. Das ist schon auch was Himmlisches und was Übernatürliches. Mhm. Und eine Sache noch zu der Freude. Jakobus schreibt darüber in Kapitel 1 von seinem Brief, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Herausforderung geratet. Also, dass man sich jetzt nicht als Mensch darüber freut, wenn schlechte Sachen passieren, das ist, glaube ich, ganz normal, aber es als Freude zu achten, zu wissen, okay, das ist mir jetzt was Gutes, das ist schon eine Perspektive, die ich eben auch da so drauf wünsche, auch wenn ihr das jetzt vielleicht anhört und in so einer Situation steckt, da wollen wir euch wirklich Mut machen, dass ihr es für Freude achten dürft, weil ganz gewiss Gott niemals einen Fehler macht, hat er noch nie und wird er auch nie. Und er wird dadurch euren Glauben stärken. Mhm. Und dann steht in Jakobus dann auch in Vers 4, das standhafte Ausharren, also dieses bei Gott bleiben, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Mhm. Das finde ich, da kann man gar nichts mehr hinzufügen.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, und ich glaube auch manche, viele sagen ja immer, ja, mit dem Glauben, man will irgendwie die Probleme so weglöschen und man ist schwach, wenn man sich daran klammern muss, aber ich habe dasselbe erfahren, dass du letzten Endes eine Stärke entwickelst, die du ohne den Glauben nicht haben kannst. Also diese Stärke zum einen, dass es halt ein festes Fundament ist, was auch nichts weglöschen kann, aber auch dann, wenn du wirklich wieder zurück auf den Platz kommst und du wirst nicht unbedingt dieses Selbstbewusstsein, kann man schon auch so nennen, aber eigentlich ist es ja letzten Endes ein Gottbewusstsein, Gottvertrauen, das dich einfach stark werden lässt, dann auch ein guter Fußballer, jetzt nicht unbedingt auf Leistung gesehen, sondern einfach eine stabile Lebensgrundlage zu haben, auch in Bezug auf Fußball. Und was ich auch noch cool fand, das ist mir irgendwie gerade so eingefallen, wo du das gesagt hast, dass du auf der Tribüne saßt und dann einfach von Gott gesagt bekommen hast oder wusstest, dass du noch nicht bereit bist oder dass du jetzt da nicht stehen sollst. Das ist einfach das Beste für dich. Und ich erlebe das so oft auch mit meiner kleinen Tochter, die jetzt 2 Jahre ist. Sie will so viele Dinge machen, aber du weißt als Vater, entweder gar nicht machen, weil das sehr schlechte Konsequenzen hat, oder einfach jetzt noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch immer wieder schön, auch für die, die schon Eltern sind, das immer wieder zu vergleichen. Obwohl wir als Menschen noch sehr schlechte Eltern sind teilweise, aber Gott ist der perfekte Vater und das ja, ist letzten Endes was Schönes.
Ja, mir ist vorhin, du hattest noch gesagt, dass das eigentlich Schwäche ist, ne? Oder von vielen der Schwäche.
Ja.
Da habe ich habe mir das, da auch so viele Gedanken drüber gemacht am Anfang von meinem Glaubensleben, weil ich mich gedacht habe, was ist aber die Alternative? Wenn du halt Gott nicht im Leben hast. Soll ich dir mal ein relativ bekanntes Zitat, kennen viele, ich habe ja am Anfang auch mal Bio studiert, mich viel auch mit anderen Leuten so auseinandergesetzt. Und Richard Dawkins, kennt ihr sicherlich auch, der hat gesagt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Das ist Gleichgültigkeit. Wenn Gott nicht im Leben ist und wir wirklich Gott ausklammern und man sich als Atheist bezeichnet, dann braucht er eigentlich gar nicht drüber nachdenken, über Leid in der Welt oder keine Ahnung. Weil es einfach das Universum, wenn man daran glaubt, einem nichts anderes als Gleichgültigkeit entgegenkommt.
Mhm.
Und wie schön ist es, einfach einen Gott zu haben und das einfach zu wissen und es immer auch mehr auszupacken, dass auch solche Phasen, auch wie gesagt, wenn das am Anfang erstmal weit weg sich anhört, zu sagen, solche Phasen sind, wie es auch da steht, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet.
Mhm.
Sowas dann zu entdecken oder auch selber zu erfahren, ja, also deshalb genau das Gegenteil, was eigentlich viele Leute denken. Ne?
Mhm.
Und es gibt ja eben die sagen, es gibt gar nichts. Und es gibt ja schon auch irgendwo bei vielen Menschen, glaube ich, die Überzeugung, so das Schicksal leitet die Dinge. Oder ich glaube schon, dass es irgendwo eine höhere Macht gibt. Und da muss ich sagen, finde ich dann fast schon wieder bemerkenswert, auch diesen Glauben irgendwo an ein Schicksal zu haben, wo du eigentlich nicht weißt, meint es das Schicksal gut mit mir oder nicht? Und ich glaube, wenn du so auch echt richtig schlimme Sachen erlebst, wie kannst du da so dann nicht sagen, ja, aber ich habe ja nichts dafür getan irgendwie oder warum ist das Schicksal jetzt schlecht zu mir? Und ich bin so froh, einen Gott zu kennen, wo ich einfach so fest weiß, der meint es gut mit mir und der liebt mich wirklich, der hat es mir bewiesen am Kreuz und ich bin nicht so einem vielleicht irgendwo wankelmütigen Schicksalsfügungsding ausgeliefert und muss irgendwie drauf hoffen, dass es für mich gut ausgeht oder drauf vertrauen, so blind vertrauen wirklich, ja, dass das Universum es gut mit mir meint, sondern es ist eine feste Zuversicht, dass Gott die Dinge in meinem Leben lenkt und dass es nichts gibt, wo er nicht souverän drüber ist. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht Schwäche, sondern Stärke.
Mhm.
Ja.
Ja, also wir können auch schon so langsam gegen Ende. Ich denke, es war schon unglaublich viel Gutes dabei, aber trotzdem, auch wenn wir jetzt schon viele konkrete, sag ich mal, Praxisbeispiele hatten, vielleicht nochmal so ein bisschen da drauf zu gehen, um wirklich mal so von dem fiktiven Beispiel auszugehen, okay, es verletzt sich jetzt gerade einer und er sitzt jetzt zu Hause. Wie geht er damit um? Muss er gleich alles, was wir jetzt gesagt haben, auf einmal umsetzen und sozusagen freudig auf dem Sofa sitzen? Was würdet ihr sagen? Wie seid ihr vielleicht mit dem einen oder anderen schon so einem, sag ich mal, konkreten Plan, auch wenn das natürlich dann nicht so klappt, aber wenn wir mal davon ausgehen in der Theorie, wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas erlebt?
Also ich glaube, es ist unmöglich, das direkt so umzusetzen, wie wir es gerade reden, wie Gio das auch gesagt hat, dass das einfach auch ein Prozess ist. Und ich denke, jedem, dem sowas passiert, da hat man am Anfang erstmal ganz andere Gedanken. Ne? Und man macht sich automatisch irgendwie Gedanken über die Zukunft. Man hat Sorgen oder keine Ahnung, man ist auch extrem traurig, frustriert, wenn einem sowas vielleicht auch schon zum zweiten oder dritten Mal passiert. Ich habe einen Mannschaftskollege, unfassbar bitter, der jetzt seinen dritten Kreuzbandriss hat. Und da live dabei zu sein und danach auch in der Kabine das mitzubekommen, das ist schon Wahnsinn. Und es dauert einfach auch wirklich ein paar Tage, und sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, weil das einfach auch Emotionen völlig dazugehören. Mhm. Man muss das nicht irgendwie verstecken oder irgendwo unter den Teppich kehren, sondern es gehört genauso dazu. Aber dann eben, ja, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen und das auszupacken und einfach sich nicht von diesem Gedanken, glaube ich, so erniedrigen zu lassen, ne? Weil das kann auch schnell in so einen Negativstrudel, glaube ich, führen, wenn du dir ständig nur darüber Gedanken machst, sondern einfach wirklich auch dieses Buch hier aufschlagen und die Dinge, die wir heute erzählt haben, einfach selber nachzuprüfen und nachzulesen und neue Hoffnung zu schöpfen.
Mhm.
Und versuchen, das große ganze Bild dahinter vielleicht auch zu sehen.
Ja, sehr gut, ja. Also bei mir war es definitiv auch immer so, dass diese Emotionen definitiv raus müssen. Also ich bin jetzt nicht der emotionalste Mensch, aber trotzdem war es für mich immer wichtig, natürlich, wo es passiert ist, aber auch in den Zeiten danach, wo immer wieder so Schübe kommen, wo man so ein bisschen frustriert war, da einfach zu Gott zu gehen, ne? Im Gebet, sich die Zeit zu nehmen, so wie David es oft auch in dem Psalm macht, mal so schon auch Vorwürfe gegen Gott rauszulassen, aber gleichzeitig eben dann wieder sich mit dem Wort füllen, um diese Vorwürfe zu widerlegen, so wie David es auch gerne immer so macht, dann gleich wieder zu sagen, ja, letzten Endes bist du Gott und ich bin Mensch und du weißt es besser, aber sich davor nicht zu verstecken, um einfach mal Emotionen rauszulassen und mit Gott in den Dialog zu gehen.
Ja, absolut. Das wären jetzt auch so die Dinge, die ich irgendwie gesagt hätte, auch so aus eigener Erfahrung. Und auch die Bibelstellen, die wir jetzt angeführt und vorgelesen haben, das sind ja eigentlich die Sachen, auch was Jakobus sagt, zum Beispiel, dass die Bewährung eures Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Mhm. Das heißt, wir kommen in eine Prüfung und was bewirkt das? Dass wir einfach bei Gott bleiben und einfach mit ihm zusammen das erleben. Mhm. Und ich finde es auch so schön, wie man sieht, wie Jesus, auch als er auf der Erde war, er war mit den Menschen zusammen in ihren Situationen, die echt herausfordernd waren. Mhm. Und auch, ich habe mir hier so eine Notiz an den Rand gemacht im Hebräerbrief, wo auch Jesus gezeigt wird als der, der jetzt im Himmel ist, der aber unsere Schwachheiten kennt und unsere Schmerzen kennt. Und ich habe dahin geschrieben, Jesus kennt meinen Schmerz in seinem Herzen. Mhm. Und mit ihm so ehrlich zu sein und auch meine Tränen bei ihm zu lassen und dann aber auch ganz praktisch, weiß nicht, wie oft ich auch bei der Reha stand, ich vor der Tür, Gott, ich habe keine Kraft, ich kann, ich will auch nicht und es nervt mich alles, aber bitte gib mir Kraft, einfach heute treu zu sein mit dem, was du vor mich gelegt hast. Und es gab keinen Tag, an dem ich nicht genug Kraft gehabt hätte für diesen Tag. Mhm. Und einfach ganz praktisch auch sich auseinanderzusetzen, warum ist das passiert? Gibt es vielleicht auch Sachen, wo ich körperlich mir Rat suchen kann mit einem Arzt, mit einem Physio, was auch immer, dass man das vorbeugen kann, dass es hoffentlich nicht nochmal passiert.
Ja, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, mal so ein bisschen losgelöste jetzt rein vom Glauben her mal zu hinterfragen, dass es nicht nur, jetzt habe ich halt Pech gehabt. Ne? Klar, wenn dir in dein Standbein jemand mit einem gestreckten Rein fährt, dann kannst du das sagen.
Ja.
Aber oftmals sind es einfach muskuläre Sachen, die vielleicht einfach auch eine Ursache haben. Vielleicht musst du mal hinterfragen, muss ich mich besser ernähren? Habe ich mich falsch vorbereitet? Ich denke, es ist schon auch wichtig in dem Verletzungsprozess, das nicht alles irgendwie nur wegzuschieben und zu sagen, wie gesagt, Pech gehabt und jetzt muss ich halt damit umgehen, dass das auch ein wichtiger Prozess ist, sowohl alleine das zu machen, aber wie du auch gesagt hast, wenn ihr da jemanden habt, Physio, Arzt, Umfelde, Freunde, die in derselben Situation sind, ist sicherlich auch kostbar.
Mhm.
Maui, du hast ein Grinsen auf den Lippen. Was ist los?
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hatten wir vorhin ganz am Anfang schon mal das Thema, aber manche vergeistlichen das ja auch extrem und sagen dann, das ist irgendwie, liegt an der Sünde deiner Eltern oder keine Ahnung, Vorfahrensgeschichte und was weiß ich, also das ist mir auch schon begegnet. Und da einfach auch alleine der Vers, ich habe den gerade mal rausgesucht, in Johannes 9, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn, also das war damals ja auch schon eine Frage, fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Also weit verbreitet, ne? Gerade die Juden haben das immer gedacht, das muss ja dann an den Eltern liegen. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden.
Mhm.
Also auch da, wenn jemand da irgendwo landet und vielleicht so diese Meinung hört, dann jetzt selbst prüfen.
Ja.
Und
ja, also ich denke, es kann schon auch mal Sünde sein. Ich denke, den Punkt haben wir auch schon vorhin klar gemacht, dass es keine Pauschalisierung gibt. Sicherlich nutzt es Gott auch immer mal wieder, um uns auf Sünde aufmerksam zu machen. Aber es führt uns auch wieder hin, was, denke ich, auch Gottes Plan ist in so vielen Sachen, wo er nicht zugelassen hat, dass es einen Geheimplan gibt, sondern er will, dass wir mit ihm in Kommunikation gehen, in Beziehung gehen, um eben dann auch rauszufinden, warum das vielleicht gerade passiert ist.
Genau, und nicht vielleicht halt, wie gesagt, so auf eine Sache so zu versteifen.
Ja.
Also, du es jetzt gesagt hast, einfach zu gucken, vielleicht körperlich irgendwas, wie kann ich präventiv irgendwas machen, mit Leuten sprechen, aber auch eben mit Gemeinde, mit Glaubensgeschwister reden und so weiter oder eben auch das zu checken, vielleicht ein paar Sachen auszuräumen, geistlich aus dem Leben. Das auch nicht komplett auszuschließen.
Ja.
Genau.
Ja, was ich auch noch ein cooler Punkt finde, außerhalb jetzt, oder nicht außerhalb, aber nicht ganz so auf den Glauben bezogen, aber diese Zeit vielleicht, die anders ist als sonst, jetzt in Bezug auf Verletzungen zum Beispiel im Fußball, auch mal zu nutzen. Ne? Zu sagen, okay, ich habe vielleicht mehr Zeit oder ich habe eine Zeit mit anderen Menschen in der Reha zum Beispiel, zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht diese Zeit auch nutzen, um mal, keine Ahnung, wirklich zu fangen, ein spezielles Buch zu legen, was ich lesen, was ich vielleicht auf dem Herzen hatte schon lange. Oder weiß nicht, ob euch da was einfällt, aber.
Chinesisch zu lernen.
Ja, wer weiß.
Kann man immer gebrauchen.
Ja. Ja? Oder halt die Zeit, die man dann mit Ärzten, Physio hat, auch nicht so gleich auf die Massagebank mit dem Handy zu gehen, sondern zu sagen, hey, ich habe jetzt halt mal eine Stunde Behandlung. Ich frage einfach mal dem Physio, wie es ihm geht oder was eigentlich seine Geschichte ist, warum er Physio geworden ist oder so. Auch sowas zu nutzen irgendwie war auch ein Gedanke, der mir immer mal wieder in Verletzungszeiten kam, diese Besonderheiten dann nicht nur schlecht zu reden, sondern dann auch zu nutzen.
Ja, voll. Und auch so als Christ, glaube ich, wenn du dann so Zeiten hast, wo du eben mit Physios, Ärzten zum Beispiel viel Zeit verbringst, dass man auch einfach ehrlich sein kann.
Mhm.
Es ist einfach so, dass auch als Christ das Leben nicht immer einfach ist.
Mhm.
Und wir haben jetzt am Anfang viel auch gesagt, so du hast diese Zeit mit Gott auch und du sprichst mit ihm drüber, aber es ist trotzdem nichts, was du verstecken musst, weil du bist ein Mensch und Gott kennt deine Emotionen. Und es gibt natürlich, ist auch manchmal ein schmaler Grat, aber auch noch so als, glaube ich, praktischen Tipp, irgendwie rede mit den Leuten, die um dich rum sind, auch darüber. Also vor allem mit anderen Christen, bete mit denen zusammen, lies zusammen in der Bibel, dass du einfach gestärkt wirst im Glauben, ermutigt wirst, aber auch mit den Leuten um dich herum ehrlich zu sein. Also ich glaube, meine Physios und Ärzte, die können da ein Lied von singen, dass ich nicht irgendwie strahlender Sonnenschein war jeden Tag. Im Gegenteil. Es war echt, es ist einfach echt eine harte Zeit. Und manchmal ist ja auch so, es kostet dich einfach deine Karriere und was das mit einem Menschen auch macht. Und trotzdem irgendwie, das so zu erleben, okay, aber Gott gibt mir trotzdem Kraft, das jeden Tag zu machen und am Ende, ja, gestärkt davon irgendwie hervorzugehen.
Mhm.
Und dass das für die vielleicht auch eine gute Sache sein kann, hoffentlich, das so zu erleben. Genau. Und dass man mehr Zeit in der Reha hat, das würde ich jetzt mal ganz hab stark auch, bezweifeln.
Habe ich bauchkrummelndes Krach gekriegt also. Gerade.
Ja, deswegen habe ich extra noch dazu gesagt, die Zeit, die etwas anders ist.
Etwas anders, ja.
Ich weiß, wir wissen, glaube ich, wie du es meinst.
Ja, aber es gibt schon Phasen, wo du trotzdem, glaube ich, sogar mehr Zeit hast. Also zum Beispiel...
Ich sage, viele Fußballer kennen ja zum ersten Mal Muskeln, die sie vorher... gar nicht gekannt haben in der Phase, weil du ja wirklich dich mal mit allen möglichen Dingen beschäftigst und viel mehr trainierst eigentlich, um fit zu werden, als jetzt normal.
Ja, okay, aber jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Mittelfußanbruch und konnte erstmal nichts machen.
Ja, okay.
Schuh gekriegt, medizinischer Schuh und dann war, glaube ich, schon mal für mindestens eine Woche mal, ja, was kannst du jetzt machen? Kannst vielleicht Bank drücken?
Oberkörper pumpen.
Ja, genau, habe ich auch gemacht. Zu viel.
Ja,
aber. Aber. Noch von damals. ja, lassen wir mal so stehen. Aber ja. Ich denke.
Man hat schon einen anderen Rhythmus, das stimmt. Ja,
genau.
Und allein schon auch, dass man beim Spieltag nicht so eingebunden ist, das Wochenende ist anders, das stimmt schon, ja.
Ja, gut. Ich denke, das zeigt auch, dass wir zum Ende kommen können. Es war, glaube ich, unglaublich viel dabei und. Wir haben jetzt, wie wir am Anfang schon angekündigt haben, einfach mal drauf losgeredet, ohne dass wir jetzt gesagt haben, wir, wie der Maui immer so schön sagt, machen eine theologische Abhandlung drüber. Da gibt es sicherlich auch bessere, aber ich denke, ihr konntet mit Sicherheit raushören, was uns einfach auf dem Herzen lag, was Gott uns auch aufs Herzen gelegt hat in den Zeiten. Und
ja, aber ich bin so dankbar, auch weil du gerade theologische Abhandlung gesagt hast. Ja. Natürlich soll es das nicht sein, aber ich... Jetzt auch in der Vorbereitung, wenn ich über das Thema nachdenke, da kommen ja so viele weitere Sachen, ne? Wie steht es da mit unserer Moral? Und ich bin so dankbar, dass wir wirklich Antworten auf die großen Fragen unseres Lebens, was ist ja letztendlich Sinn und was eben auch in diesen Zeiten kommt, dass wir die einfach in diesem Buch finden. Und dass es nicht irgendwelche, keine Ahnung, Märchengeschichten sind, sondern dass es wirklich Antworten gibt auf wirklich alle Fragen und da bin ich extrem dankbar und kann jeden nur einladen, der dieses Buch noch nicht gelesen hat, einfach anfangen, wirklich daran zu blättern und wirklich auch Gott einzuladen, in sein Leben zu kommen.
Mhm. Yes, definitiv. Das ist auch nochmal ja verrückt, wenn wir da mal drüber nachsinnen, was für ein Privileg das ist, diesen unausforschlichen Reichtum jeden Tag entdecken zu dürfen. Und ja, Gio, wir danken dir natürlich auch für deine Zeit. Und wir natürlich, aber ich hoffe auch alle, die zuhören, verfolgen deinen Weg jetzt auch weiterhin, wie es weitergeht, ob zu den 50 Toren und den 199 Spielen noch welche dazukommen.
Ja, ich denke schon.
Ja, ne? Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Gio übrigens auch. Was wird? Da ist er. Da ist er. Sehr stark, Gio. Ich
schneide mal raus. Ja. Weiß ich Bescheid.
Nein, nimm das noch sowas von drin. Und Gio auch eine richtig gute Zwei-Kontakte-Spielerin, muss ich sagen. Haben wir im Sommer auch einige Male gezockt, vor ein paar Jährchen. Ja, muss ich dazu sagen, ey, Hut ab. Hat mich sehr gefreut.
Ja. Dann gut Kick in die Runde, macht's gut, Gottes Segen euch und bis zur nächsten Folge.
Gut Kick, haut's zusammen.